Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alman Arabica ohne Intro.
Ist schon live
das
jetzt?
Wir sind live jetzt schon. Gut. Scheiße, willst du das Intro noch suchen?
Nee,
du hast nur keinen Bock. Okay, alles klar. Gut. Ihr habt die Stimme schon gehört. Es ist die rote Angst. Es ist
die rote Gefahr.
Die rote Gefahr, genau. Die rote Gefahr ist es. Herzlich willkommen zu Alman Arabica Folge 350 oder so. Herzlich willkommen. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr seid gesund. Wir hoffen, ihr habt vielleicht ein kleines Heißgetränk, um das hier zu genießen. Unter Umständen, wenn ihr natürlich direkt um 1 Uhr morgens das hier reinzieht, dann hoffe ich nicht, dass ihr euch noch einen Kaffee zwirbelt, außer ihr müsst zum Bäcker.
Oder einen Säurebasentee. Den kann man sich auch noch spät geben.
Nee, den kann man sich immer geben. Aber wenn ihr Bäcker seid, dann könnt ihr gerne wann auch immer hier hören. Ne? Dann müsst ihr um 1 aufstehen und um 2 zur Arbeit und dann um 3 seid ihr dann da. Das ist dann sehr unangenehm.
Aber gibt es solche Bäcker überhaupt noch? Nicht mehr viele.
Nur noch solche Bäcker.
Ich glaube nicht mehr viele. Ich habe mal gehört, dass das Bäckerhandwerk komplett ausstirbt und dass die ganzen kleinen, echten Handwerksbetriebe jetzt auch ausgetauscht werden in solche Franchise-Dinger, wo dann einmal industriell so der Scheiß eingefroren wird und dann sind die ganzen Bäckereifilialen, so wie Kamps und so, die müssen dann gar nicht mehr um 2 Uhr in der Backstube stehen, sondern das reicht dann, wenn die um 4 Uhr aufstehen und den Scheiß einfach aufbacken.
Ja, die große Verschwörungstheorie vom Bäckeraustausch.
Nee, da habe ich eine Reportage gesehen vom WDR.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das ist auch so, aber es gibt immer noch Bäcker, die sich diese Scheiße antun, tatsächlich.
Ja, aber also, nicht mehr lange, Alter, weil die müssen ja auch mehr Geld verlangen. Und wenn du dann 7 Euro für ein Brot zahlen musst, war ja so ein normales Brot schon.
Für ein Brot.
Keine Ahnung, wie viel kostet.
Nee, du bezahlst ja nicht 7 Euro für ein Brot. Also selbst die Handwerkbetriebe trauen sich kaum über 4 Euro für ein Brot zu bezahlen.
Ja?
Bezahlen zu lassen. Doch. Das ist total absurd. Ich habe letztens auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir dieselbe geguckt haben, ich habe auch eine Brötchendokumentation aus dem NDR geschaut und da war es auch so, dass das ein Handwerksbetrieb war. Und dieser Handwerksbetrieb, also das war ja komplett mental. Der hat irgendwie alles selber gemacht und Auszubildungen noch und richtig krass und richtig qualitativ und die haben dann irgendwie 3,80 Euro für so ein Brot bezahlen lassen und ich dachte so, Digga, das ist viel zu wenig, mach mal 7 Euro draus.
Ja, ja.
Also wirklich, ne, also das war wirklich, I don't know, das ist schade.
Ich habe jedenfalls gehört, dass es sehr, sehr schwer ist für diese ganzen Original-Handwerksbetriebe da zu konkurrieren, weil die Leute bei Kamps und bei diesen ganzen anderen Bäckereifilialen, die so den gleichen Ruf in der Bevölkerung genießen, also die sagen auch so, ja, eine Bäckerei ist ja auch eine frische Bäckerei, ne? Mhm. Und die können halt mit nicht ausgebildeten Niedriglöhnern da arbeiten, die dann einfach um 5 Uhr den Scheiß in so einen Konvektomaten reinschieben. Und das war's. Mehr müssen die gar nicht machen.
Ja. Was apropos aussterben. Karl, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man verantwortlich für den Fall der Linken ist? wie fühlt es sich an, den letzten direkten positiven Kontakt mit der Bundesvorsitzenden der Linken, Janine Wisser, zu haben, bevor sie drei Tage später ihren ihre Nichtkandidatur für den nächsten Parteitag bekannt gibt als Bundesvorsitzender.
Ja,
what
ja.
the fuck happened?
Du,
Karl, was hast du der Frau, was hast du gemacht?
Du, also ich weiß gar nicht, warum die ganzen Leute so überrascht sind. Also ich hatte ja jetzt Martin Schirdewan da vor ein paar Wochen.
Mhm.
Und mit dem stehe ich ja immer noch im guten Kontakt. Und jetzt hatte ich Janine da. Ja. Und die haben nach den Gesprächen, haben die sich entschlossen, dass die mir Platz machen. Das ist eine ganz logische Konsequenz.
Okay.
Nee, ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob ich das vor dem Interview schon wusste oder nicht. Das ist ja klar. Aber es spielt ja keine Rolle, ob ich das vorher schon wusste oder nicht. Ich hätte es ohnehin gemacht.
Karl, warte, stopp. Du kennst mich. Ich muss der Wahrheit auf den Grund gehen. Wir sind ein investigativer
Podcast. Ich schreib's dir, weil ich kann es ja wirklich nicht sagen.
Du darfst es nicht sagen?
Oh Gott. Also die.
Warte, darf ich es sagen?
Nein.
Ich darf es auch nicht sagen.
Das muss komplett, das muss Ergebnis offen sein, weil es keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle dafür. Erstens, ich finde es unfassbar witzig, dass es Leute gibt, die das tatsächlich miteinander in Verbindung bringen wollen.
Das doch, weißt du, was meine Verschwörungstheorie ist? Ich habe eine kritische Frage gestellt und deswegen ist Frau Wissler ist zurückgetreten.
Ich glaube, das ist so die einzige Frage, die Linkspartei in den letzten anderthalb Jahren gestellt bekommen hat. Also egal wer der Linkspartei.
Oh nein, er war da, ich darf das jetzt auch nicht sagen.
Wenn die Linkspartei irgendwo einen Auftritt hatte, gab es immer zwei Fragen. Und zwar, warum mögen Sie Putin und was haben Sie gegen Sarah Wagenknecht?
Was haben Sie gegen Sarah Wagenknecht? Aber das, ja. die Frage habe ich ja nicht gestellt. Frage, die man stellen sollte, was für Sarah Wagenknecht spricht, das ist eine viel interessantere Frage. Aber das ist natürlich, es ist trotzdem scheiße, Digga.
Ich find's mega scheiße. Also ich kann ja ganz offen sagen, ich finde die Entscheidung nicht gut. Ich weiß nicht, wer sie, also es sei natürlich Martin und Janine haben die getroffen, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Doch, ich kann's dir sagen, aber wir dürfen es nicht öffentlich sagen.
Mann, Alter.
Also, ich finde die Entscheidung nicht gut, weil, ich finde sowohl Martin als auch Janine sind zwei, also Martin Schirdewan und Janine Wissler sind zwei unglaublich authentische Politiker, denen ich persönlich das abkaufe, was sie sagen. Also bei mir war es auch noch in der Phase, wo ich gesagt habe, okay, aus taktischen Gründen ist es jetzt eine ganz gute Sache, Wahlwerbung für die Grünen zu machen, aka ich glaube an Annalena Baerbock als Kanzlerin, aka letzte Bundestagswahl.
Das wird niemals passieren, nee.
War es so, dass mich bei den Kanzlerduellen Janine Wissler inhaltlich eigentlich immer am meisten überzeugt hat. Mhm. Und ich gesagt habe, ja gut, also die Linkspartei ist legit in allen Punkten überzeugend, außer außenpolitisch, wo sie in ihrem Wahlprogramm drinstehen hatten, dass Bestrebungen geführt werden sollten, dass man aus der NATO austritt. Und ich fand, weil das immer so in den Vordergrund gerückt worden ist von Olaf Scholz und auch von Habeck und Baerbock, war das so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, guck mal, ihr wollt halt gar nicht regieren. So, wenn ihr euch da jetzt mal klar irgendwie zu äußern würdet, dann hätten wir die Chance, eine rot-rot-grüne Regierung zu bekommen. Und das wäre ja ganz, ganz wünschenswert irgendwie.
Mhm.
Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, eine Linkspartei hat halt außenpolitisch überhaupt keine Entscheidungsgewalt über irgendwas, weder jetzt noch irgendwie potenziell in Zukunft. Und so naiv, wie ich diesen Pazifismus in vielen Punkten finde und so wahrheitsfern, wie ich den auch finde, also es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen Sarah Wagenknecht in verständlich, was die Linkspartei macht mit ihrer Außenpolitik.
Oh nee, Digga. Sarah Wagenknecht in verständlich? Fuck die, Alte, ey.
Nee, pass auf, Sarah Wagenknecht und die Linkspartei haben ja so die, fairerweise muss man sagen, dass sowohl Sarah Wagenknecht als auch die Linkspartei so den gleichen ersten Satz bringt. Ne? Der Krieg muss enden und es muss irgendwie Frieden geben. Und in verständlich meine ich, Sarah Wagenknecht schwurbelt. Sarah Wagenknecht stellt sich hin und sagt, wir brauchen Frieden und Olaf Scholz könnte mit einem Anruf morgen für Frieden sorgen, wenn er und Macron, wenn die sich einfach mal zusammensetzen würden und da mal bei Putin anrufen, dann wäre morgen Frieden. Die wollen das aber nicht machen, weil das deutsche Volk aussterben soll, weil die Krise, die durch diesen Krieg passiert, die ist gewollt. Und Boris Johnson, der schon gar nicht mehr in der Politik ist, aber auch der hatte in der Türkei die Chance, dass einfach, der hat den Tintenfüller aus der Hand getreten. Das ist so Sarah Wagenknecht, weißt du? Also die schwurbelt halt einfach mit einer heftigen Spur Nationalismus. Während die Linkspartei einfach nur naiv pazifistisch ist. Und ich glaube, wenn man sich so historisch sozialistische Parteien anschaut und auch immer noch anschaut auf diesem Planeten, dann sind das immer die diese Einstellung gegen euren Krieg und gegen euren Frieden. So, das ist so ein bisschen KIZ auf Realpolitik. Und dann ist es mir, auch wenn es nicht das ist, was ich sage, ne? Also wenn die Positionierung der Linkspartei nicht das ist, wie ich es zum Ausdruck bringen würde, haben weder ich noch die Linkspartei irgendwas da außenpolitisch mitzuentscheiden, darum geht's gar nicht. Ich finde es viel entscheidender, dass man mit der Linkspartei im Parlamentarismus eine Partei hat, die bei innerpolitischen Kernfragen mittlerweile die einzige oppositionelle Kraft darstellen würde. Und wenn die rausfällt aus Bundestag und Landesparlament, dann wird's kritisch, weil wenn die Grünen die linkeste Partei ist, die auch auf Abschiebekurs sind, dann wird's halt kritisch, ne? So, und auch bei vielen anderen Kernfragen. Deswegen halte ich nichts davon, dass die beiden zurückgetreten sind. Oder die sind ja nicht zurückgetreten, dass die beiden sich nicht mehr zur Neuwahl aufstellen lassen.
Ja, ja.
Weil ich finde, sie haben trotz der ganzen Schwierigkeiten innerparteilich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die haben stets versucht, einen inhaltlichen Fokus zu setzen, der auf nicht kulturkämpferischer Ebene stattfindet. Und meine Befürchtung ist, und jetzt kommt halt meine Befürchtung, ich habe die Befürchtung, dass die Nächsten, die kommen, Identitätspolitiker werden. Und dann kannst du.
Linken, meinst du?
Ja, ja. Und dann kannst du den Sargdeckel zumachen und kannst Nägel drauf klatschern.
Hä, was? Wie viel mehr Identitätspolitik willst du denn noch machen in Teilen der Linken?
Ja, du kannst eine Parteispitze reinpacken, die das als den richtigen Weg bezeichnet. Janin und Martin waren beide große Gegner von Identitätspolitik. Halte ich tatsächlich
eher für unwahrscheinlich. Also, dass Frau Wissler und Herr Schirdewan da nicht so in die Karten gespielt haben, obwohl, was heißt unwahrscheinlich? Ich gehe ja einen ganz anderen Take. Ich hoffe jedes Mal, wenn sowas passiert, dass die Partei sich endlich auflöst. Ich hoffe es jedes Mal. Ich hoffe, dass dann endlich gesagt wird, Bruder, hört auf, verschwindet, geht weg, macht euch weg jetzt endlich, löst euch endlich auf oder zumindest erkennt, dass das keine Perspektive hat. Nach der EU-Wahl keine Perspektive, und das wird auch eine heftige Aktion werden, nach der Landtagswahl in Ostdeutschland oder nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland keine Perspektive. Der Drops ist gelutscht. Die Nicht-Antritts-Statements von Schirdewan und Wissler waren so verheerend mit einem entscheidenden Punkt, nämlich dass beide einen vehementen Fokus darauf gelegt haben, dass es viel zu viel Kraft kostet, innerparteiliche Kleinkriege zu führen, ja, und das über Moderation und dass das zu lange dauert und dass die sich alle in den Haaren haben. Bruder, diese Partei hat nach dem Sarah-Wagenknecht-Weggang einen unheimlichen Hype erlebt. Die Mitgliederzahlen steigen und steigen und steigen. Das ist insane. Aber das ist halt vollkommen nicht ausgekostet worden, weil man sich nicht darauf konzentriert hat, politische Arbeit zu leisten, sondern man hat sich immer noch und weiterhin darauf konzentriert, danach in diesen internen Streitigkeiten zu vergehen. Und die Partei, die Linke, wird leider in der Konstellation, in der sie aufgebaut wurde, mit diesen ganzen kleinen Gruppen, mit diesen ganzen kleinen Nischen, die alle unterschiedliche, so vehement unterschiedliche Positionen haben, die sich auf nichts einigen können, zumindest nichts in dem Zusammenhang einer Einheit. Also weißt du so, ich meine, dass man Diskrepanzen intern klärt, ist ja das eine, aber das ist... Die Linke ist die Manifestierung der Ampelregierung in einer Partei. Du kriegst immer mit, dass die sich nicht einig sind. Du weißt, dass es eine Partei, die eigentlich eine Koalition ist. Es ist einfach katastrophal. Und darum wünsche ich mir, jetzt haben beide Bundesvorsitzenden geschrieben, dass es eine Katastrophe ist, intern, und dass sie viel zu viel dafür kämpfen mussten, die Dinge zusammenzuhalten, Krisengespräche zu führen. Frau Wissler hat gesagt, dass die Woche 25 Stunden nur in irgendwelchen internen Krisengesprächen sitzt. 25 ja. Stunden die Woche. The fuck?
Verrückt.
Und ist vollkommen verrückt. Darum, hallo an alle die Betroffenen da, die da unterwegs sind. Sucht euch ein paar Leute raus, die Infrastruktur irgendwie zusammengeschmiedet haben oder die an den richtigen Hebeln sitzen und irgendwie in eine Richtung segeln, die alle die gleichen Positionen haben in Kernfragen. Verpisst euch da, macht die neue Linke auf, heißt die auch die neue Linke oder die heißt Zeitgeist oder die heißt was auch immer, und dann macht linke Politik ohne Splittergruppen. Und ich meine, dass die Leute nicht der Partei beitreten können, das können sie ja immer. Aber dass es im Kern so zerrissen ist, das kann man von Anfang an irgendwie schon unterbinden, wenn man nicht aus einer verschissenen PDS und aus einer verschissenen SED rausgewachsen ist. Denn das ist halt leider die Historie dieser dämlichen Partei. Die ist halt immer irgendwo umgestaltet worden und hat sich irgendwie immer am Leben erhalten durch künstliche Maßnahmen und die Tatsache, dass man irgendwie sich einen neuen Anschein gegeben hat, die neue Linke. Aber es war immer die scheiß Alte. Also mach den Sarg endlich zu, mach die Nägel rein, heb das Loch aus, leg den scheiß Sarg rein, macht es zu, setzt einen schönen Grabstein drauf, sagt, wir haben es versucht und macht eine neue, frische Partei, eine neue, frische Idee mit einer neuen Linken, eine neue Linke, die man endlich neben die Grünen, links neben die Grünen setzen kann, als Alternative. Weil das Linkeste, was wir aktuell haben, du hast es richtig gesagt, sind die beschissenen Grünen, Alter.
Ja, deswegen brauchen wir halt eine starke Linkspartei. Also
aber die Scheiß auf die Linkspartei! Scheiß auf diese jetzige Linkspartei! Die braucht keinen Schwanz! Die funktioniert nicht! Und ich bin es leid, und ich bin es wirklich leid, diesen toten, nekrotischen Körper über die nächsten Jahre am Leben zu halten, weil das nichts bringen wird. Und anstatt jetzt hier endlich den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ey, es muss jetzt endlich mal vorbei sein, wird immer darauf gepocht, ja, aber wir können das ja noch reformieren. Ja, wir können das ja noch machen. Da müssen wir nur strukturell was. Halt dein dämliches Drecksmaul, Ramelow. Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest, du alter weißer Mann. What the fuck are you talking about? Mach den Scheiß endlich zu. Macht endlich was Neues auf. Von mir aus geht zur Piratenpartei, nennt die um, damit die nicht wie Raubkopierer heißen. Ist mir doch Latte. Aber die Belastung der Linken ist einfach zu hoch. Das ist hochgradig kontaminiert. Das strahlt in alle Richtungen. Und die Scheiße kannst du doch niemandem mehr erzählen. Wenn du Leuten da draußen, die Wähler sein sollen, sagen willst, ja, wählt mal bitte die Linken, dann sagen sie, ja, die Putin-Freunde kann ich aber nicht wählen. Das sind ja die alte DDR-Partei. Das wählt kein Schwanz.
Ja.
Das fehlt halt kein Schwanz. Ich wünschte, es wäre nicht so.
Dieses alte DDR-Partei ist immer so von allen Argumenten immer das Witzigste für mich, wenn das irgendwann irgendeiner mit dem Weg gekommen.
Ja, ich wünschte, du kommst pass auf, wir leben doch in einer Zeit, weißt du, du kannst den Leuten noch nicht mal den Faschismus ausreden. Weißt du, du gehst zu irgendwelchen ostdeutschen Leuten hin und dann sagst du, ey, warum wählen die eigentlich Faschisten? Ja, ich bin so unzufrieden mit der Welt. Digga, halt dein Drecksmaul, du würdest es also schlechter machen. Ey, es ist unfassbar. Ey, wir haben nun mal den Punkt erreicht,
an dem Ich fühle den Rant, weil der ist ja, der Rant ist ja eigentlich, ist ja eigentlich Ausdruck eines, also das ist ja der Ausbruch eines jeden Linken, jederzeit, immer und zu jeder Zeit. Und wirklich, also gerade der Zeit, weil das ist halt der Wunsch nach einer gesellschaftlich angenommenen, klassenkämpferischen Fraktion, die sich auf ernste linke Kernthemen konzentriert, ne? Also, dass man neben den Grünen eine Oppositionskraft reinbekommt, die in allen Punkten so nochmal diese Extraschippe an Anti-Neoliberalismus reinbringt. So, ey, das ist ja alles ganz schön, was ihr jetzt hier macht, mit diesem ganzen wunderbaren Minimalreformismus, der da immer passiert. Und ich find's auch gut, dass sich CDU und SPD darum kloppen, ob der Mindestlohn jetzt 30 Cent höher oder niedriger sein sollte. Das ist mega cool, aber wie wär's denn, wenn wir mal eine wählbare linke Partei hinbekommen würden, die sagt, hey, vielleicht sollten wir nicht darüber diskutieren, ob es 12,20 oder 12,30 werden, sondern vielleicht sollten wir darüber diskutieren, ob wir endlich mal 16 Euro machen und damit irgendwie zumindest einem EU-Standard entsprechen würden. Aber das passiert deshalb nicht, weil Linke im Kern ja schon gespalten sind. Also Du darfst ja nicht. Naja,
die
doch, sind
nicht im
doch,
Kern. Nicht alle sind im Kern gespalten, Alter. Das ist die im Kern gespalten sind, sind leider an Positionen in der Partei, die halt zu wichtig sind. Die sollen sich verpissen.
Ja, die sollen sich verpissen. Aber das sind also die Leute, die da Trouble machen in der Linkspartei. Die sind jetzt nicht in irgendwelchen führenden Positionen. Wenn man jetzt mal Ramelow außen vor setzt, so der Mann sollte halt ohnehin keine Ahnung, warum der in der Linkspartei ist. Also ich weiß es wirklich nicht. Hast du dieses Ministerpräsidenten-Duell gesehen in Thüringen?
Oh Gott, nee, habe ich nicht, aber ich habe nur Clips gesehen von wegen, Höcke kann auf die einfachsten Fragen nicht antworten, aber ich hatte keine Zeit mit den.
Also es war jedenfalls eine riesige Katastrophe, weil, also nicht nur wegen Höcke, ist halt Höcke, ne? Also Höcke, der konnte auch auf die simpelsten Fragen antworten, der hatte eine ziemlich geschickte mediale Strategie, mit der er da reingegangen ist. Und zwar wollte er den großen Babbo spielen, der sich um die ernsthaften Themen kümmert. Und deswegen hat er alle Fragen einfach nur mit, ja, das ist ja nur Symptombehandlung und wir von der AfD wollen tatsächliche Veränderungen und so. Und hat dann in den starken, den starken Führer gespielt. Das war tatsächlich, glaube ich, für die Nazis ein ziemlich prunkvoller Auftritt von ihm. Ich fand's viel bedauerlicher, dass sogar Ramelow auf dem Abschiebekurs war, rhetorisch. Also sogar Ramelow hat sich hingestellt und hat eingestanden, dass die Ausländer ein Problem sind und dass man die endlich konsequent abschieben müsste und so. Und die vergessen alle damit, dass dieses konsequente Abschieben so nach Grundgesetz und Verfassung im besten Fall, wenn man wirklich glaubt, dass die Ausländer das Problem sind, so 18.000, 19.000 bedeuten würde. Und 18.000, 19.000 mehr oder weniger machen halt kein Kohlfett. Also es würde überhaupt keine Veränderung für irgendwas bedeuten und für irgendwen. So, selbst wenn das irgendwas verändern würde, was es nicht tut. Aber oder hier Ramelows Erzählung, da 250.000 Ukrainer in den Krieg zu schicken, die hier in Deutschland, die nach Deutschland geflüchtet sind. So, das sind so alles so Aussagen, wo ich mich frage, also I don't know, ob das jetzt so unsere Aufgabe sein sollte, ukrainische Männer mit der Peitsche an die Front zu jagen. Ich weiß es nicht, ich kann das jedenfalls nachvollziehen und ich weiß, dass die Leute, die immer Unruhe reinbringen, oftmals nicht die sind, die in Position sind, sondern das sind die sehr laut sind, dass sich da was personell ändern muss. Und meine Befürchtung ist es tatsächlich, dass zu viele identitär denkende Menschen in dieser Partei drin sind und diese Kleinstkriege führen wollen und sich da nicht befriedigt gefühlt haben und jetzt die Wahlergebnisse, die ja mit einer medialen Aufpauschung zu tun haben, also warum wählt man die Linkspartei nicht? Hat mehrere Gründe, warum die nicht gewählt werden. Die kriegen ja medial gar nicht die Möglichkeit, ihre Kernthematik zu behandeln. Haben sie ja in den letzten Jahren nicht bekommen. Also in den letzten 4 Jahren, wann hattest du mal einen Linkspolitiker, der zur Kernthematik sprechen durfte? Es war immer nur
Gysi, glaube ich. Aber Gysi ist ja nicht wirklich,
weißt du? Ja, auch Gysi ist ja jemand, der sich seine Bühne selber schafft. Und der dann, wenn er denn mal in öffentlich-rechtlichen Formaten gewesen ist, musste der sich ja auch immer nur ausschließlich zu Russland oder Sarah Wagenknecht äußern.
Ja, also Alter. Ja,
ich frag mich, was eine neue Partei, also wie du das machen solltest. Also mit welcher Strategie sollte man da reingehen? Also ich bin grundsätzlich offen für alle fucking Strategien, weil wenn du den Parlamentarismus irgendwie retten willst, wenn du da irgendwie noch weiter dran festhalten möchtest, dann brauchst du irgendwas links der Grünen. Weil die Grünen eben auch einen sehr neoliberaler, eher regierungskonformer Laden sind. Ne? Also die sind ja abschieben mit Bauchschmerzen. Die machen ja all das, was falsch ist, aber sagen dann am Ende, dass sie es mit einem schlechten Gewissen machen. Und das ist dann auch irgendwie kein großer Unterschied. Ne? Ob ich jetzt Gefängnisse an EU-Außengrenzen baue mit Bauchschmerzen oder ohne, spielt halt für die Inhaftierten keine große Rolle. Ne? Die sitzen da nicht und denken sich, ach, aber die Frau Baerbock hat Bauchschmerzen, wenn sie das macht. Ja, interessiert die ja nicht.
Ja, also ich habe da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das hängt erstmal natürlich vom Commitment ab, aber gehen wir mal von einer hypothetischen Annahme, dass es gibt Leute, die sich da committen und sagen, ich mache das und vor allen Dingen auch profiliert genug, dass sie Dinge auch umsetzen könnten. Also gehen wir mal von zwei Szenarien aus. Das erste Szenario, also die erste Situation oder die zwei Hypothesen, die man da annehmen muss. Die erste Hypothese ist, das passiert und die zweite ist, es funktioniert auch. Und das meine ich mit funktioniert auch. Parteigründung, Mitgliederübernahme teilweise und Namensgebung und so weiter. Diese beiden Sachen würden funktionieren. Ne? Ja. Das sind so Systemdinger, die einfach auch einen gewissen Ablauf erfordern, Gründungen, Papiere, die ausgefüllt werden, Vorsitzende, die bestimmt werden müssen. Gehen wir mal von diesen zwei Sachen aus, die jetzt unabhängig von meinem Szenario sind. Das größte Problem, was ich sehe, was man schaffen muss, ist, man muss leider als Partei, und da führt kein Weg dran vorbei, in der jetzigen Welt hart populistisch sein.
Ja.
Vereinfachung, es geht nur noch um Vereinfachung. Warum?
Vereinfachung
und Volksnähe, ja. Weil nun alles nur noch über Social Media läuft. Ja. Und Social Media, gerade TikTok, Verknappung, kleine Clips funktionieren mit komplizierten Themen und Vereinfachungen. Ja. Und das muss auch eine neue Linke oder eine Linke allgemein muss das verstehen. Denn du kannst mit komplizierten Annahmen niemand mehr erreichen, besonders junge Leute nicht, weil die halt nur noch bis zur nächsten App denken. Und das ist sehr schade, aber es ist irgendwie so. Also ist Populismus einer der größten Aufhänger. Und mit Populismus aus der alten Linken eine neue Linke zu machen, klingt auf jeden Fall schon mal nach einer Möglichkeit, da ein bisschen Bass reinzusetzen, so. Auch ein bisschen, vielleicht auch mit den Alten abzurechnen und die Neuen hinzustellen. Das ist einer der Sachen, bei denen ich glaube, dass es ohne das nicht geht. Du wirst nicht ohne eine vereinfachte Maßnahme der Aufmerksamkeit, die neue Partei irgendwie oder eine eventuelle neue Partei in das Zentrum von irgendwelchen Scheinwerfern ziehen können. Weil für sowas ist es ja auch wichtig, dass Medien darüber sprechen. Ja. Für sowas ist es ja auch richtig, und das hat man bei Sarah Wagenknecht gesehen, dass darüber geschrieben wird, oh, die Wagenknecht, die geht jetzt eine neue Partei, oh Gott, die nimmt ganz viele Leute mit. So, ja. Im Kern muss sowas ein bisschen passieren, nur eben, dass du in der Partei keine Wagenknecht mehr hast, also müssen sie es künstlich konstruieren. Oder es muss konstruiert werden, es muss geplant werden.
Sarah Wagenknecht ist ja auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil die ist ja komplette Polarisierung gewesen bis zum
Ende. Ja, genau, mehr, ne? Die ist ja immer schon Opportunistin, immer schon Opposition, immer schon Polarisierung.
Und immer schon QVC.
Und immer schon die Gute bei den Bösen, so ein bisschen, so ganz weird. Aber das ist im Kern etwas, was ich als gegeben erachte oder gegeben sein muss. Und dann musst du damit weitermachen. Du musst es über Social Media in die Köpfe der Leute reinpushen. Du musst so Anti-Milliardär-TikToks machen, so. Du musst die einfachsten Erklärungen machen. Du musst dich hinsetzen und sagen, ey, wisst ihr eigentlich, was das beschissene Problem ist mit den scheiß Milliardären? Weil wenn du stänkst, weißt du, und dann machst du so einfache Erklärungen so. Stell mal im Dorf, du bist so ein Jäger und in einem alten Dorf, wo alle Bären sammeln und Jäger sind. Und dann ist ein Jäger, der findet eine ganze Herde von Tieren und der tötet die alle, wa? Und dann nimmt er die nur für sich und teilt die nicht mit seinem Dorf. Und alle um ihn rum verhungern. Das sind Milliardäre, die sollen sich ficken gehen. Sowas musst du machen einfach. Du musst einfache Dinge nutzen, um komplizierte Sachverhalte zu erklären. Du musst versuchen, das so dense und so komprimiert wie möglich über Social Media zu pushen. Und da darf sich die Linke nicht zu fein für sein. Oh ja, wir sind ja nicht so populistisch. Wir wollen Sachverhalte detailliert ausformulieren. Nein, fick dich selber.
Ja, 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 ja.
Du musst harte Vereinfachungen machen, damit die Leute verstehen, was deine Punkte sind. Und ja, der ein oder andere würde sagen, ja, das geht aber nicht so einfach. Ja, aber das interessiert halt keinen mehr.
Doch, es geht so einfach.
Es geht so einfach zumindest zu erklären.
Ja.
Ne? So, das ist das Ding. Dass Maßnahmen ergriffen werden, die ein bisschen detaillierter sind, das steht ja keine Frage. Wenn es dann um die Legislative geht, jetzt let's fucking go. Aber es geht erstmal nur um das an den Leute rankommen. Und um die Leute dann wenigstens noch zu erreichen, Bruder, dann fick auf diese Altstrukturen, macht es neu und geht hart populistisch da rein. Also so, wie es halt heutzutage nötig ist. Das macht die Union schon seit Jahren, das macht die AfD seit Gründung, das macht, die einzigen, die es nicht machen, sind die Linken. Und vielleicht auch ein bisschen wenig die Grünen, obwohl, naja, weiß ich nicht genau. Die SPD macht es auch, also eigentlich machen es alle. Und es funktioniert, so traurig ist es, es funktioniert leider.
Ey, du, was, wo ich auf jeden Fall, ich weiß, ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, dass eine neue Gründung irgendwas strukturell besser machen würde. Und ich kann dir auch sagen, warum. Nicht, weil ich nicht glaube, dass das nicht tatsächlich funktionieren könnte, wenn man die Charaktere dafür hätte. Ich glaube, dass der Linkspartei derzeit einfach Charaktere fehlen, die sowas machen könnten. Also denen fehlt es einfach an irgendeinem Aushängeschild, das ich hinstellen könnte und mediale Aufmerksamkeit erwirkt, wenn sie eine neue Partei gründet. Also der Mensch. Bei Sarah Wagenknecht hat das geklappt. Wer soll es denn machen bei der Linkspartei? Ne? Also wer soll sich hinstellen und sagen, ey, guck mal.
Die Personalfrage ist eine große Frage, ja.
Also dafür sind halt zu... Du kennst doch Linke, Mann. Wenn die sich hinstellen und sagen, komm, ich gründe jetzt eine eigene Partei, hast du 1000 Leute, die sich dann die öffentlich Stellung beziehen und sich gegen Personenkult aussprechen, so. Und sagen, wie gefährlich und faschistoid das ist. Und dann fickst du und boykottierst die Kacke halt im Kern aus der eigenen Reihe und muss kein anderer für dich machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen pessimistisch, was eine Neugründung angeht. Aber wo du vollkommen recht mit hast, ist der unfassbar schlechte, auch innerparteilich gesetzte programmatische Fokus. Wenn ich über Linke in den letzten Jahren nachdenke, dann kann ich das aus der medialen Wirksamkeit und Perspektive eigentlich zusammenfassen mit folgenden vier Kernpunkten. Die mussten sich ständig rechtfertigen wegen Sarah Wagenknecht. Also Sarah Wagenknecht hat aktiv sabotiert und hat aktiv manipuliert und hat die mediale Aufmerksamkeit bekommen, genau das zu tun. Und auf vier Auftritte von Sarah Wagenknecht kam ein Auftritt von irgendeinem anderen Linkspolitiker. Und dieser eine Linkspolitiker, der dann diesen Auftritt bekommen hat, musste die ganze Zeit einfach nur über die vier vorherigen Auftritte von Sarah Wagenknecht sprechen und musste da ständig irgendwie nur über Sarah Wagenknecht sprechen und wie es denn mit den internen Streitigkeiten aussieht, weil das der einzige Fokus gewesen ist, den die bekommen haben. Dann Punkt 2, man stellt sich hin und man macht das 236.000 Milliardenste Video, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist. Also der linke Politik, auch in der populistischen Wahrnehmung, das passiert auch eigentlich auf TikTok ausschließlich, ist immer nur, ey, wusstet ihr eigentlich, dass die AfD rechts ist? So, und das reicht einfach nicht mehr aus. Das hat noch nie ausgereicht, das wird in Zukunft nicht ausreichen. Wenn du dich hinstellst und einfach nur sagst, ja, die AfD übrigens, die sind rechtsextrem, Entschuldigung, aber wen willst du damit überzeugen? So, die Leute, die die AfD wählen, die wissen, dass die rechtsextrem sind. Die wissen das. Und wir brauchen keine weitere Aufklärung am laufenden Band darüber, dass die AfD eine rechtsextremistische Partei ist. Wer das herausfinden möchte, der findet das heraus. Und der braucht dafür keine eigene Partei, die das übernimmt. So, was die Linkspartei braucht, sind eigene Inhalte. Und zwar so volksnah, so populistisch formuliert, dass man auf die Probleme, die ja in den Lebensrealitäten existieren, endlich mal eine Antwort findet, abseits von der Demagogie der AfD. Also, dass man einen Kurs findet, der den Leuten eine Alternative zu Ausländer rausgibt. Weil über Ausländer rauszusprechen ist ja ganz schön und sich auch hinzustellen und zu sagen, ja, das ist aber auch eine sehr große Befürchtung der Bevölkerung. Ja, was passiert denn, wenn du in den Raum von Menschen über Jahre hinweg reinschreist, dass eine bestimmte Menschengruppe an eurer Not schuld ist?
Ja, aber das ist ja,
wer macht
genau, über ja, es ist immer schon so gewesen. Ja. Man könnte aber auch meinen, dass die Leute langsam nicht, also das würde ich denen auch sagen. Man muss den Leuten einfach mal sagen, ihr seid dumme Volltrottel. So, ihr lasst euch seit Jahren manipulieren und das kann man auch nachweisen. Ja. Seit den 90ern wird an den Ausländern, die Ausländer sind schuld. Ja, müssen wir abschieben. Es wird seit Jahrzehnten abgeschoben, ihr dämlichen Volltrottel. Es hat sich nichts geändert. Was denn, wenn jetzt 200 mehr Leute abreisen, wird deine Rente erhöht oder was? Bist du dumm oder so? So, das ist, die Leute sind halt einfach kleine dämliche Wichser. So, wer das tatsächlich glaubt, der und dann noch sagt, ja, ich lasse mich von der Politik nicht manipulieren, weil das ist ja auch das ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Man muss das halt auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen, meiner Ansicht nach. Du musst den Leuten klar machen, Bruder, ihr seid alle der Meinung, dass ihr irgendwie die Schlafschafe überwunden habt. Aber ihr lasst euch immer noch erzählen, dass die Ausländer schuld für eure Probleme sind.
Ja,
ja, von wegen, ich bin jetzt aufgewacht. Ich habe jetzt mehr verstanden. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren. Digga, fick dich selbst und deine Mutter, Digga. Was ist das denn für eine komische Position? Ja,
das ist eine bescheuerte Position, aber sie ist Anti-Establishment. Das ist so, ich habe so einen Politikwissenschaftler dazu gelesen.
Oh nee, Digga.
So einen Politikwissenschaftler dazu gelesen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Wenn ich den finde, dann schicke ich dir das zu, weil das ist echt ein guter Read. Der so ein bisschen analysiert hat, woran denn die Attraktivität der AfD hängt. Weil
ja.
Du kannst es dir, und ich bin der Letzte auf diesem Planeten, der das irgendjemandem vorwerfen würde, erst recht in diesem Politfluencer-Spektrum, ne? Also wenn du dich hinstellst und sagst, jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, dann machst du das mit einem Grund. Ne? Du willst polarisieren, du willst provozieren, du willst im besten Fall einen AfD-Wähler, der dich sympathisch findet, da treffen, wo es weh tut. Das ist alles vernünftige Strategie. Ne? Und ich halte auch nichts von diesem Parabelritter-Approach, der sich hinstellt und versucht, AfD-Wählern auf die Schulter zu hauen, weil er denkt, dass er sie überzeugen könnte. So, davon halte ich auch nichts. Aber in der politikwissenschaftlichen Analyse ist es ja wichtig, dass man sich die Motivation und die Köpfe der Leute mal ein bisschen genauer anschaut. Und wenn man das macht, dann wird man feststellen, dass ganz, ganz viele AfD-Wähler keine ideologisch geschlossenen rechten Weltbilder haben. Das sind keine Nationalsozialisten oder so. Das sind keine Leute, die über Jahre und Jahrzehnte indoktriniert worden sind und zu Hitlers Leibwache gemacht worden sind. Das ist nicht der Fall. Das sind Leute, die ernsthafte Herausforderungen in ihrem Leben haben und die sind alle auf einer wirtschaftlichen Ebene. Also da geht's immer darum, entweder ist die Rente zu niedrig oder die Rentenaussichten sind schlecht, das Arbeitslosengeld ist zu niedrig oder ich bin im Niedriglohnsektor unterwegs und die Arbeitslosen bekommen zu viel Geld. Ne? Also das sind alles reale Probleme, die alle sukzessiv größer geworden sind mit den wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre. Weil wenn man die Tragweite auf die Volkswirtschaft betrachtet, dann ist es nicht weit weg, das eine Great Depression zu nennen, was wir derzeit durchleben. Also mit Corona und dem Ukraine-Krieg kann man das sehr gut vergleichen. Also wir konnten das besser auffedern und auffangen, aber die Auswirkungen auf den Preissteigerungen, die sind ähnlich. Also guck dir das die Scheiße doch mal an. Irgendwie 30% Mietpreiserhöhung in den letzten Jahren, 30% Lebensmittelpreiserhöhung, eine zeitweise Verdopplung und Verdreifachung der Energiepreise, das sind Lebensnotwendigkeiten, das sind so notwendige Zahlungen, die sich alle verdoppelt haben. Das ist heftig. Das ist krass gewesen für Leute, die sowieso vorher schon nicht wussten, wie viel Geld sie am Ende des Monats zurücklegen können, wenn sie überhaupt irgendwas zurücklegen können. So, viele haben nichts an Besitz außer ihrer Arbeitskraft. Das ist alles, was die haben. Und die leben von der Hand in den Mund. Und wenn dann irgendwas noch teurer wird, als es ohnehin schon ist, ja, wo packst du die dann hin? Ne? Pack mal einen nackten Mann in eine Hosentasche. Da wirst du nichts finden. Und die versuchen eben, einfache Lösungen zu finden für die Probleme, die sie haben. Und die kriegen dann von allen Leuten gesagt, es sind die Ausländer. Und dann sagen sie irgendwann, ja, vielleicht ist es so. Und dieser Wunsch, Anti-Establishment zu sein, wenn dir die etablierten Kräfte allesamt sagen, nee, also so schlimm ist es ja nicht, und die dann eine Partei sagt, doch, so schlimm ist es, dann ist das die einzige Alternative, auch wenn der Name Alternative für Deutschland halt jetzt ein bisschen blöd ist, aber es ist dann die einzige Alternative, die so dagegen arbeitet. Die denen so diese falsche Versprechung gibt, diese teuflische Lüge, dass es da eine Bevölkerungsgruppe gäbe und wenn man die loswerden würde, dann würden sich die Probleme automatisch lösen. Das ist ja auch deswegen ist Sarah Wagenknecht ja so erfolgreich, weil die sich hinstellt und eine sehr einfache Lösung gibt für die Probleme. Wir brauchen einen Fokus auf die Deutschen, wir müssen uns endlich wieder um die deutschen Belange kümmern und dafür muss Olaf Scholz jetzt einfach mal zum iPhone greifen, Putin anrufen und sagen, hör auf, dann hört er übermorgen auf. Und dann können wir die Ausländer abschieben und machen euch die Taschen wieder voller. So, das ist ja alles so, das ist nicht nur verkürzt, sondern selbst wenn du diesen verkürzten Take verlängern würdest, wird sich herausstellen, dass er nicht wahr ist. Also ist halt einfach gelogen. Das ist halt einfach Demagogie. So, und da brauchen wir eine linke Kraft, die diese verkürzte Position mit einer echten, wahrhaftigen Lösung präsentiert. Also wir brauchen eine Linkspartei, die Lösungen für die Lebensrealitäten auf die gleiche Art verkürzt, aber wo, wenn man diesen verkürzten Punkt dann verlängert, am Ende eine tatsächlich wahrhaftige Lösung rauskommt. Ne? Ja. Und das heißt eben für uns, und das hast du selber schon gesagt, wenn du sagst, wir brauchen Milliardäre als Feindbild, ich weiß nicht, ob wir Milliardäre als Feindbild brauchen, aber es ist zumindest wäre etwas, wo ich weiß halt nicht, ob man mit Feindbildern tatsächlich die bekommt, aber ich würde es probieren.
Natürlich, Alter, also bevor ich Ausländer als Feindbild habe, habe ich doch lieber Milliardäre.
Ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich würde es zumindest auch probieren. Ne? Ich glaube, der Alternative, also es gibt ja diesen alternativen Approach, der auch politikwissenschaftlich beschrieben wird, dieser positive Populismus, ne? Also dass man versucht, nicht über Feindbilder zu arbeiten, sondern dass man Utopia zeichnet, also dass man sowas sagt wie, ey, wir konzentrieren uns jetzt, die KPÖ in Österreich macht das zum Beispiel und die hat damit einen ziemlich heftigen Erfolg gefahren. Die haben im Wahlkampf nichts anderes gemacht, als sich ein Thema zu nehmen. Bei der KPÖ waren das jetzt die Mietpreise. Und die haben sich den gesamten Wahlkampf nur darauf konzentriert. Die haben nichts anderes gemacht, als den Wohnungsmarkt zu attackieren. Und egal, wo die waren und egal, welchen Auftritt die hatten und egal, was man denen für eine Frage gestellt hat, die haben nur über dieses Thema gesprochen.
Ja.
So. Und die haben eine positive Zukunft gezeichnet.
Ja.
Die haben Lösungen so verkürzt, dass der letzte Trottel es versteht. Und am Ende der Fahnenstange haben die Lösung, wenn sie sie ausformulieren mussten, sogar noch Hand und Fuß gehabt. Also das ist linker Populismus, so wie man ihn in meinen Augen machen sollte. Und aber ich bin auch mit diesem, ey, lass uns Milliardäre aufhängen, fein. Mir ist das auch scheißegal. Hauptsache, es wird was gemacht, was nicht mehr ist. Die AfD ist rechts und die sind gegen Gendern.
Genau, das funktioniert nicht. Die Leute, denen ist das scheißegal. Scheiß auf die Leute. Scheiß auf die rechten Spinner. Und ich bin für Milliardäre als Feindbilder, weil ich, weil man anfangen muss, den Leuten ein alternatives Feindbild zum Arbeitslosen und Ausländer zu geben.
Ja.
Wir müssen. Der Grund, warum ich sage, wir müssen da Feindbilder reinsetzen und neue Feindbilder reinsetzen, ist, weil das rechtsextreme Feindbild ist ein Feindbild, das man nicht mehr verargumentieren kann, weil den Leuten das ja anscheinend egal ist. Und manchen ist es nicht egal und die sind eh schon auf deiner Seite, also fuck it. Ne?
Ja.
Deswegen Feindbild-Milliardär bietet sich für mich an, weil man dann damit halt Coping oder Kompensation schafft zum Feindbild Ausländer und Arbeitslosen. Und es ist wichtig, nicht mehr nach unten zu treten, sondern es ist wichtig, nach oben zu boxen. Und das ist einfach etwas, das in Politik mit übergehen kann. Und in linke Politik halt eben auch. Also wenn
die sind da kriegst du aber systemisch nicht die Bühne, die du bekommen wolltest, weil
ja fuck im Alter. Ich würde es einfach versuchen. Also
ja, wenn, ey, du kannst es versuchen, aber dann, also der nächste Schritt bei dem Gedankenexperiment. Und ich finde es gut, dass man das macht. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass man solche Gedankenexperimente abspielt und abspult. Wir können das machen. Ja. Du kannst das machen. Ich kann das machen. Ja? Weil guck mal, Twitch ist ja sowieso der wilde Westen. Twitch ist ja mittlerweile einfach Netflix. Sehr geil, ne? Deutsche Serie du, oder ist es egal, welche Serie oder welchen Film du finden willst, ich gucke gar nicht mehr auf irgendwelchen Piratenseiten, ich bleibe einfach auf Twitch.
Ja.
Und auch alles andere ist ja wilder Westen, ne? Kannst ja machen. Du findest ja vom Neonazi bis zum Rotarmisten, Grüße, findest du ja alles auf der Plattform.
Ja, ja, ne? Ja.
Und deswegen können wir das gerne machen, aber wenn du in so ein privates Medienhaus rein möchtest, wo dann die Geldgeber alle selber zum potenziellen Feindbild gehören.
Ja, fuck it, Alter. Ey, du brauchst es nicht mehr. Du hast Social Media.
Ja, ey, wie gesagt, ich bin für jeden Approach zu haben, für alles, wirklich für alles, außer für diesen identitären Kulturkampf. Ich kann das nicht mehr. Und ich habe die ernsthafte Befürchtung, dass die neue Parteispitze der Linkspartei eben genau in diese Kerbe reinhauen wird.
Gibt es denn schon Kandidaten dafür eigentlich? Gibt es denn irgendwelche?
Ich kann dir die Namen nennen, ja.
Mhm.
Aber die sind noch nicht öffentlich.
Mhm. Okay. Achso, du kannst es mir wieder nur schreiben.
Ja, ja. Also mal gucken, wie man den Nachnamen schreibt, weil ich kann den aussprechen, aber ich kann den nicht schreiben.
Mach einfach Lautschrift.
Ja, ja.
Okay.
Warte, jetzt muss ich auch noch gucken, ob ich ein Bild für dich finde.
Ah ja, okay. Ach, das wird wieder, wahrscheinlich wird es wieder so Doppelspitzenscheiß werden, ne? Also so wieder.
Ja, ja, immer. Man muss immer gucken, dass man Mann und Frau hinbekommt.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, ich finde, mir ist das mittlerweile alles scheißegal. Also mir ist
wäre das denn schlecht, was du mir geschickt hast? Ich kann natürlich jetzt nichts anfangen.
Was heißt schlecht? Ne? Das sind
für das Identitätspolitiker?
Ja.
Ja, fuck 'em.
Also da ist ganz viel, wusstet ihr eigentlich schon, dass die AfD rechts ist und wusstet ihr eigentlich schon, dass nur die CDU über das Gendern spricht und wusstet ihr eigentlich schon, dass, weißt du, sowas.
Ja.
Und ich denke mir, das ist alles aber nicht überzeugend, weil damit bedienst du eine Gruppe, die ohnehin schon so hyperprogressiv ist, dass sie das alles weiß.
Ja, genau. Du holst
niemanden ab.
Ich, Du kannst das, das kannst du machen, wenn du einen Twitch-Stream hast, weil du die eigene Zielgruppe immer wieder ein bisschen mehr bei dir hältst, aber nicht, wenn du eine Partei. Ja, ja.
Ja, das funktioniert sehr, sehr gut tatsächlich, wenn du eine Zuschauerschaft hast, die nichts möchte, außer sich permanent und jeden Tag selbst bestätigen. Dann kannst du das machen.
Ja, 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 genau. Das geht.
Aber auf einer
politischen Ebene vielleicht nicht.
Politischen, bürgerlichen Ebene ist das. Weil die Leute stellen sich dann berechtigterweise hin. Und da sage ich wirklich berechtigterweise. Also das ist jetzt eine harte Erkenntnis, aber vielleicht siehst du das genauso, vielleicht siehst du das anders, das wäre auch interessant. Wenn ich mich in den Ostdeutschen, im ländlichen Bereich, im Niedriglohnsektor, im Handwerk oder so hineinversetze. Ne? Und der sitzt dann da und der nimmt seine 1200 Euro im Monat netto mit nach Hause und der kommt damit von vorne bis hinten nicht hin. Und der sucht eine Lösung für seine Probleme, die er hat. Und die real existieren. Ja. Und dann finde ich jemanden, der sich hinstellt und mir erzählt, dass Gendern aber ja doch wichtig ist und dass ja nur die CDU dagegen ist und dass man niemanden zwingen möchte. Dann ist das richtig. Das ist korrekt, was da gesagt wird. Aber es löst für ihn nicht ein einziges Problem in seinem Leben.
Korrekt.
Diesen Mann, die Leute, und das sieht man auch, wenn man sich die Umfragen zu gendergerechter Sprache oder geschlechtsneutraler Sprache anschaut. Vor der Corona-Krise gab's eine repräsentative Umfrage, was die Leute von geschlechtsneutraler Sprache halten. Und da war es so, dass irgendwie 75-80% gesagt haben, ja, finde ich knorke. Weil das so ein No-Brainer gewesen ist, weißt du? So.
Genau, aber jetzt ist es hochgradig politisiert worden und jetzt ist das halt anders.
Das war so ein No-Brainer. So, die Leute, du hast halt die Leute gefragt, sag mal, wie seht ihr das eigentlich mit geschlechtsneutraler Sprache? Damit könnte man Leute inkludieren und die fühlen sich derzeit ein bisschen vernachlässigt. Und wenn man die sprachlich inkludiert, was haltet ihr davon? Und alle so, ja, ist doch eine mega geile Idee. Oder im schlimmsten Fall, ja, ist mir egal, aber ich habe da nichts dagegen. Das waren so die beiden Positionen in der Bevölkerung. Dann wird der Scheiß politisiert. Dann hast du regressive, konservative Parteien gehabt, die gesagt haben, nee, das ist alles schlecht und das vergewaltigt unsere Sprache und das ist ganz furchtbar. Und dann hattest du nichts anderes als eine Linkspartei oder als linke Parteien, die gesagt haben, ja, nee, das stimmt ja so gar nicht und das ist super wichtig und hier gibt's übrigens auch sprachwissenschaftliche Studien dazu. Und das ist dieser Kulturkampf, weißt du, da werden keine echten Probleme gelöst. Da werden keine Lebensrealitäten behandelt. Genau,
sondern da wird tatsächlich eine utopische Zukunft, also da wird ein utopisches Szenario geschaffen, für das man kämpft, das man aber nicht kämpfen muss, weil alles darum rum noch gar nicht eingetreten ist. Also man könnte darum kämpfen. Ich verstehe vollkommen, dass man darum kämpfen kann und es macht auch Sinn, sich für das Gute einzusetzen, aber es wäre in einer Priorisierung, die man, wenn man eine Liste hat von Dingen, die man zuerst machen muss, eher auf einem unteren Platz. Und das hat man halt nicht geschafft. Oder auf gar keinen Platz. Also sagen wir unteren Platz, so nicht mal in den Top 200.
Ja, ist halt ein Automatismus. Ich glaube, wenn wir die Probleme der Bevölkerung lösen würden, und dafür sorgen würden, dass es den Menschen tatsächlich besser geht, dass ihre Lebensrealitäten verändert werden, dann sind progressive Veränderungen Automatismen. Also, wenn es dir gut geht und du keine Probleme hast und du nicht systemisch strugglest, dann hast du gar keinen Grund, irgendwie gegen geschlechtsneutrale Sprache zu sein. Warum denn? So, dir geht's doch gut. Und dann hast du auch die Kapazitäten, nach rechts und links zu schauen und zu sagen, ja, das finde ich auch in Ordnung. Warum denn nicht? Aber Stand jetzt ist es so, dass wir ernsthafte Herausforderungen haben, die gelöst werden müssen. Und das sind viele. Wir haben viele, viele, viele ernsthafte Herausforderungen. Sowohl innenpolitisch als auch und vor allem außenpolitisch. Wir haben unfassbare Herausforderungen, die ernsthafte Konsequenzen für die Lebensrealitäten der Bevölkerung haben. Und wenn du dann politisch Themen attackierst, die in deren Leben keine Rolle spielen, die haben da keine Pferde im Rennen. Ne? Also, wenn du dich hinstellst und du machst halt dein 17. Video zu der Boxerin bei Olympia und darüber, ob das jetzt ein Mann ist oder nicht, die Leute haben da keine Pferde im Rennen. Die interessiert das gar nicht. Das ist hochgekocht, das ist hochgepauscht und die wollen einfach nur irgendein Thema haben, auf das sie prügeln können, um ihren Frust abzulassen.
Genau, und darum ist es wichtig, dass sie das nicht auf diese Leute machen, sondern auf scheiß Milliardäre.
Zum Beispiel wäre, wenn das, wenn, ja, könnte man probieren, könnte man tatsächlich probieren. Wenn die wirklich ein Feindbild brauchen, dann ist das sehr viel bessere. Aber der Punkt, den ich damit eigentlich ausschließlich machen will, ist, dass dieser Kulturkampf ja ein sehr bewusstes Ablenkungsmanöver ist. Also, ja. Wie soll ich das sagen? Je mehr du dich um diese identitären Themen kümmerst, desto abgelenkter bist du von tatsächlicher Problemlösung. Und das hilft ja am Ende des Tages einfach nur den herrschenden Milliardären. Das hilft ja nur denen, weil die fühlen sich dann einfach sicher. So, deswegen hast du Milliardäre, die Julian Reichelt finanzieren. So, die stellen sich hin und sagen, und so ein Julian Reichelt macht einmal die Woche einen Beitrag über die Ausländer und über die Gendersprache und über den Transwahnsinn. Und schon hast du eine wütende Bevölkerung, die sich ineinander zerfetzt. Und dann hast du Linke, die unbedingt dagegen kämpfen wollen und ihre gesamte Daseinsberechtigung darin sehen, diese Gruppen der Marginalisierten zu verteidigen auf einer verbalen Ebene. Und dann hast du eben eine Linkspartei, deren Vorsitz 25 Stunden die Woche damit beschäftigt ist, interne Konflikte auszudiskutieren. So, das ist so, wenn Gregor Gysi sich öffentlich hinstellt und sagt, Alter, wir sollten uns als Linkspartei wieder auf drei Thesen konzentrieren. Ja? Und die sind alle drei systemischer Natur. Also wie schaffe ich es, die wirtschaftliche Lebensrealität der Menschen zu verändern, mit einem linken Fundament auf eine positive Art und Weise? Also, Beispiel, Lebensmittelpreise runter, Mieten runter, Energiepreise runter. Drei Themen, drei Säulen, dreimal, jeder Deutsche kann damit was anfangen. Und die allermeisten betrifft es derzeit auf eine negative Art und Weise. Wenn du das machst, ne, so wie Gysi das gesagt hat, dann hättest du eine Chance. Und was kommt als Antwort darauf? Tausende Mitglieder, die sich hinstellen und sagen, aber was ist denn eigentlich mit LGBTQ+-Rights?
Ja, gut, also das, genau, also das ist halt auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man abspalten. Von mir aus kann es ja solche Parteien geben, die sich um diese Sachen kümmern. Von mir aus sollen solche Sachen auch gewählt werden. Aber es muss eben eine tatsächlich politisch konstruktive Linke geben.
Ja.
Eine, die man außerhalb von Identitätspolitik auch wählen kann. Ey, wenn du Identitätspolitik wählen willst, dann do it, Alter. Dafür kannst du halt
die Linke wählen. Ist ja auch positiv. Ist ja auch nicht so, als ob ich sagen würde, hey, das ist jetzt alles schlecht. Das ist ja ganz im Gegenteil. Es ist ja ganz im Gegenteil, ist ja sehr gut. So, ja. LGBTQ+-Aufklärung und Gegensprech zu der ganzen rechten Hetze, die passiert, das ist ja gut. So, das muss ja existieren, weil es ja tatsächlich Menschen gibt, die du damit auf einen progressiveren Weg bringen kannst. Aber die Leute begreifen nicht, meiner Empfindung nach, dass es gar nicht so wirklich um Inhalte geht, sondern es geht darum, irgendwie charismatische, sympathische Personen dahin zu parken, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit daran gehen. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die fehlt uns. Wir sind zurückgeprügelt worden. Wenn wir die ganze Zeit irgendwie in einem Diskurs versuchen, Menschenrechte auszudiskutieren, also dass Menschen aufgrund ihrer Identität oder Sexualität die gleichen Rechte genießen dürfen. Wenn wir das ausdiskutieren oder ausdiskutieren wollen, zur Debatte stellen, dann kommen wir nicht ans Ziel. So, ich wünsche mir eine Linkspartei, die genau diese identitären Themen als eine gewisse Selbstverständlichkeit behandeln. So nach dem Motto, ja, LGBTQ-Rechte, selbstverständlich. Also, da diskutiere ich gar nicht drüber. Lass uns bitte mal über Lebensrealitäten sprechen, wo wir tatsächlich etwas verändern können.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn du mit dem Approach rangehst innerhalb der Linkspartei, dann hast du 25 Stunden interne Gespräche.
Ja. Ja, das ist das.
Ja, wir sind uns, glaube ich, alle Linken sind sich da sehr einig und der Wunsch nach einer wirklich wählbaren Partei von allen Linken, die so denken wie wir, die reale Politik, ich meine, du hast ja auch ein unfassbares Privileg, ne?
Ja, ja.
Was darf man ja nicht vergessen? Du bist ja unfassbar up to date mit Volkswirtschaft, mit Realpolitik. Du bist ja, und das einfach nur, weil du Nachrichten liest, ne? Das machen ja, die wenigsten. Aber wenn du wirklich regelmäßig, und zwar regelmäßig Nachrichten liest, dann kriegst du ja ein sehr gutes Gespür dafür, was volkswirtschaftlich passiert und welche Probleme und Themenblöcke angepackt und angerührt werden sollten, um tatsächlich für diese Menschen etwas zu verändern. Und wenn man das tut, dann bleibt eigentlich nur ein Schluss übrig, und zwar, ich wünsche mir eine Partei weit links der Grünen, die diese Probleme endlich behandelt.
Ja.
Ja. Und das haben wir nicht. Das ist nicht. Janine Wissler denkt so, Martin Schirdewan denkt so, aber sie sind nicht in der Partei, um das irgendwie zu machen. Und dann muss man halt gucken, was passiert. Ich kann dir jedenfalls für mich selber sagen, als kleinen Spoiler, wenn ein identitätspolitisches Duo an die Spitze der Linkspartei kommt, dann höre ich auch auf, irgendwie realpolitisch das Ding wahrzunehmen, ernst zu nehmen oder sonst irgendwas zu machen. Dann ist halt vorbei. Dann macht, was ihr
ja
wollt.
Was aber sich ja dann andeutet, wenn das passieren würde, was du mir da gerade geschickt hast.
Was sich andeutet, ja. Was sich andeutet.
Okay, warten wir diesbezüglich also mal ab.
Aber hat doch was Positives, dann sind wir uns zumindest auch, was das angeht, wieder einig. Dann können wir uns beide hinstellen und sagen, die Partei kannst du nicht wählen. Das ist doch super. Das ist, am Ende des Tages ist es für diesen Podcast, ist es super.
Oh nee, Digi. Ich will aber nicht, dass es super wird. Ansonsten, also. Die Folge heißt übrigens, es braucht eine neue Linke, und ich denke, so fassen wir das ganz gut zusammen. Ich habe den Titel schon ausgewählt, weil wir die ganze Zeit nur darüber geredet haben.
Ich kann jedenfalls sagen, dass ich nichts damit zu tun hatte. Ja. Also für die Leute, die spekuliert haben, ich wünschte, ich hätte den Einfluss auf Politik.
Ich glaube, das wäre auch ist ein bisschen zu weit. Erinnert mich ein bisschen an die alten Debatten, so von wegen, ja, du hast mich doch auf Twitch bannen lassen.
Ja, ja. Richtig.
So ein bisschen.
Wusstest du eigentlich, ich wusste das bis gestern, wusste ich das nicht. Deswegen muss ich dich fragen, ob du das wusstest. Du hast ja, wenn der Name Karl fällt, dann fällt ja automatisch der Begriff Wahlbetrug.
Linksextrem. Ah ja, auch nee, das Wahlbetrug. Ja,
habe ich auch schon gehört. Also linksextrem, Kommunistensau und sowas, das stimmt alles, das sind aber keine Beleidigungen. Das ist ja einfach nur eine schöne Charakterbeschreibung. Aber Wahlbetrug ist ja immer so.
Wahlbetrug, ja.
Wahlbetrug ist ja so die Nummer eins, ne? So, die Leute sagen, wie kannst du das eigentlich halt öffentlich so. Wusstest du, dass es da einen öffentlich-rechtlichen Faktencheck zu gibt?
Was?
Ich wusste das nicht.
Zu was?
Na, zu meiner Wahlbetrug-Geschichte.
What?
Ja.
Nee.
Ja, doch.
Also ich weiß, du hast mal gesagt, ich glaube, darum geht's, ne? Die Tatsache, dass Wahlhelfer, wenn sie AfD-Stimmen sehen, die durchaus in den Müll werfen können. Oder so war das auch.
War
das nicht das?
Also ich kann dir mal erzählen, was passiert ist, ne? Also, ja. Ich habe mir ein Video angeguckt von Scheiße im Hirn. Also Aktien im Kopf.
Ja.
So, und das war ein Video über Wahlbetrug. Also, der hat in diesem Video hat er gesagt, dass da diese Tonnen manipuliert sind. So, weißt du, diesen ganzen Wahlbetrugsirrsinn, den.
Ah ja, diese klare, dieses Trump-Ding, okay.
Ja, ja. Und in meiner Reaction habe ich die ganze Zeit unterschiedliche, man kann sagen, Spontanrollen eingenommen. Also ich habe dann den ostdeutschen Wähler, der ebenfalls an Wahlbetrug glaubt, gespielt. Ich habe, also wie ich es halt immer mache, ne? Das ist jetzt nicht bewusst gewesen oder inszeniert oder so. Das ist halt einfach eine Reaction gewesen. So, man spielt halt unterschiedliche Rollen. Und in einer habe ich gesagt, es würde reichen, original, es würde reichen, wenn ich mich hinstelle und sage und zum Wahlbetrug aufrufe und wenn das geklippt wird und verbreitet wird, hast du deutschlandweit Aufrufe von Nazis, die das als Beweis nehmen. Und dann habe ich das genau so gemacht, hab diesen Aufruf gemacht und habe mich danach...
Ja, ich erinnere mich dunkel jetzt.
Ja, ja, und habe mich danach bekeckt. Und es ist halt genau das passiert, was ich gesagt habe. Und zwar, die haben diesen Clip genommen, haben den dann verbreitet, haben gesagt, guck mal, da wird zu Wahlbetrug aufgerufen und das manifestiert sich jetzt auch in den Ergebnissen und so, weißt du? So, und Dann kamen halt Leute vom Öffentlich-Rechtlichen, die erst dich kontaktiert haben, weil es bei mir im Spam gelaufen ist.
Ja, ich erinnere mich. Oh mein Gott, ja.
So.
Lol, stimmt, da habe ich dir das geschrieben.
Langsam tickt's, ne? So.
Oh Gott, ja, die sind erst zu mir gekommen und dann, ich dachte, ich guck nicht richtig, Alter.
So, und dann, und dann haben die mich gefragt. Und das waren wirklich so 3-4 Leute, die gesagt haben, bezieh mal bitte Stellung dazu, stell uns mal bitte das gesamte VOD irgendwie zur Verfügung. Weißt du so, das, wie man halt arbeitet, wenn man das journalistisch nachprüfen möchte. So, die, genau. Und dann habe ich das alles gemacht, aber da ist nie was gekommen. Und deswegen dachte ich, naja gut, die haben es, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es so ist, aber vielleicht haben die das auch nicht verstanden. Kann ja auch sein. Okay. Das war mir aber auch scheißegal. Jetzt habe ich herausgefunden, warum ich da nie was zugefunden habe. Weil Öffentlich-Rechtliche waren immer eine rechtsextremistische Gruppe, auf jemanden aufmerksam wird, stellen die in dem Faktencheck den Namen nicht, die schreiben da nicht den Namen der Person rein, um zu verhindern, dass die noch weiter belagert wird.
Oh.
So, und jetzt gibt es also seit einem Jahr, ohne dass ich da was von wusste, einen öffentlich-rechtlichen Faktencheck zu dieser, zu meiner Wahlbetrugsgeschichte. Habt ihr es gerade verlinkt?
Oh mein Gott. Dieser ironische und satirische Haltung des Users wird häufig sichtbar. Zum Beispiel sagt er, ich bin Skeptiker, ich bin skeptischer, kritischer Denker, sogar meine Skeptik gutachte ich kritisch. Damit nutzt er übertriebenerweise Sprachfiguren, die sogenannte Querdenker oder verschwörungstheoretische Szene verwendet werden. Für Wahlbetrug bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gab es jetzt Stand keine Belege oder Hinweise. Oh mein Gott, der Faktenfuchs erhielt das Video in der Komplettfassung, dadurch wird deutlich, dass der YouTuber in seinem Video über die Twitch-User-Kontext außen vor lässt, um seine eigene Behauptung zu stützen. Diese Taktik des Rosinenpickens taucht bei der Verbreitung von Erschwörungserzählungen immer wieder auf. Oh mein Gott!
Ja, und warum ich dir das gesagt habe, ist jetzt, und das ist einfach nur witziger Content, weil mir ist das ja eh scheißegal so, ne?
Oh mein Gott, da steht sogar irgend so ein Trottel. Der Streamer hat mehr als 80.000 Follower auf Twitch und mehr als 60.000 Abonnenten auf YouTube und ruft zu Wahlbetrug dazu auf, Stimmen für die AfD zu verbreiten. Oh mein Gott!
Ja.
Das ist legit. What?
Das ist legit einfach ein öffentlich-rechtlicher Faktencheck dazu. Krass, ne? So, und jetzt kommt jedenfalls mein Ding. Wann immer mir jetzt irgend so ein Hampelmann um die Ecke kommt mit, du rufst zum Wahlbetrug auf, werde ich einfach sagen, tja, da bist du wohl einer Fake News.
Das ist ja unglaublich. Das stimmt ja. Also,
tja, da bist du wohl einer
Fake News. Das Einzige, was man hier sieht, ist sein Hashtag Faktenfuchs. Das Einzige, was man hier sieht, ist dein Stream-Ausschnitt ein bisschen. Aber alles andere ist geblurrt tatsächlich.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, und das liegt halt daran, weil die, ich dachte immer, ja gut, also.
Oh Gott, die Leute sind so dumm, Alter. Sind die Leute dämlich.
Ich dachte mir, okay, die haben halt in diesem Faktenfug auch nicht mehr gemacht, als diesen Schnipsel anzugucken und dachten sich dann, ja gut, also das ist ja, der hat ja wirklich gesagt, zerreißt die Zettel, ne? Und das könnte man ja so interpretieren. Deswegen scheinbar nichts zu.
Der Twitch-User schreibt den Faktenfuchs zu dem Video. Durch den Gesamtkontext, den ich nicht nur in insgesamt 4 Stunden langen Übertragungen, sondern auch durch meine immer wieder humoristischen, persiflierten politischen Kommentierungen gebe, berufe ich mich selbstverständlich auf die Kunstfreiheit.
Das war wirklich mein einziges Statement, weil ich dazu gegeben habe. Ne?
Und dann steht unten, es gibt keine Hinweise auf Wahlbetrug. Oh mein Gott, Giga-Cringe, Alter.
Ja, ja.
Ey, Faschos sind so dumm, Alter. Wie dumm seid ihr? Oh, ihr seid so dumm, Digga.
Ja, und das, aber jetzt habe ich halt eine journalistische, öffentlich-rechtliche Quelle, wo ich sagen kann, da seid ihr wohl auf Fake News reingefallen. Ne? Da habt ihr wohl nicht vernünftig recherchiert.
Oh mein Gott, Alter, ist das unangenehm toll. Oh, das ist so richtig, so ein Sodbrennen-Moment, ey, das ist so wundervoll.
Ja. Und weil die auch nur Überschriften lesen, reicht's auch, wenn da steht, es gab keinen Wahlbetrugsaufruf linker YouTuber. Das reicht schon.
Scheiße,
ich bin jedenfalls Alter. Öffentlich-rechtlich redeemed. Also wir haben ja auch schon lange intern darüber diskutiert, seit letztem Jahr Oktober, ob dieser Podcast überhaupt noch weitergehen kann, ob man sich zeigen kann öffentlich mit jemandem, der zum Wahlbetrug aufruft.
Du bist reformed.
Aber ich kann dich jetzt nach der nun 10 Monate langen Aufklärungs- und Aufarbeitungszeit darüber informieren, dass selbst der Öffentlich-Rechtliche feststellt, dass es Fake News waren. Ja. Hashtag redeemed, reformed.
Ja, gut, dazu, so viel dazu. Boah, ist das wild.
Ich fand's nur witzig, weil ich habe das gesehen, weil ein anderer hat einen anderen korrigiert. Also, als diese Janine Wissler-Interview-Geschichte aufkam, kamen die ja auch alle mit den Wahlbetrugsaufrufen, ne? Ist doch klar, dass ihr euch wieder mit jemandem gibt, der jetzt einen Wahlbetrug aufruft, ne?
Das ist extrem Wahlbetrüger.
Und dann hat einer von der Linkspartei, ein Mitglied der Linkspartei hat dann diesen Link geschickt und hat gesagt, da bist du wohl Fake News und dann habe ich diesen Faktenfuchs angeklickt und habe zum ersten Mal vorgestern dann selber den Faktenfuchs dazu gelesen. Das war schon ein bisschen surreal.
Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja gigageil. Oh Gott, das muss ich unbedingt, auch wenn ich das nächste Mal, ich hatte letzte Woche erst jemanden oder vor 2 Wochen erst jemanden, der das geschrieben hat. Oh, das muss ich mir unbedingt auch ablegen, Alter. Da, das ist ja super strong. Mann, ey, ich wünschte, ich hätte ihn früher gefunden, den Artikel.
Ja, ich wünschte mir das auch.
Da gibt's einfach einen öffentlich-rechtlichen Faktencheck. So. Okay, ja, also lass uns doch mal mit dieser positiven Nachricht enden. Das ist doch einfach mal was sehr Positives. Das ist doch mal was, das ist ja was übelst Krasses. Und die Folge so langsam in den sicheren Hafen des Abschlusses einfahren.
Eine sehr konstruktive Folge heute, fand ich sehr gut. Da werden sehr viele Leute werden sehr zufrieden.
Sehr viel Spaß mit haben. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
I thank you.
Und wir danken euch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet einen entsprechenden hochqualitativen Hörgenuss. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit, gleicher Ort, in eurem Ohr, Alman Arabica. Bis dahin, hauen Sie rein, tschüss.